So, liebe Freunde, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen sehr, sehr schönen Abend. Ich glaube, dass wir alle viel mitnehmen können und wir haben heute auch ein sehr, sehr persönliches und auch ein sehr, sehr schönes Thema. Auch möchte ich alle, die jetzt im Internet dabei sind, ganz, ganz herzlich begrüßen. Irgendwie will ich das noch herzlicher machen als denen, die hier sind. Wisst ihr warum? Ich habe die ersten zwei Bibelkurse wahrscheinlich immer nur zu denen, die da waren, geredet, bis mir jemand gesagt hat, hör mal, was ist denn mit denen, die im Internet dabei sind? Ich habe ja, die fast nicht beachtet. Die haben mich auch abgelenkt. Aber jetzt habe ich mich an alle so gewöhnt. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße hier aus Oberrat. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte auch euch allen auch ja, ein herzliches Willkommen aussprechen. Wie gesagt, ein sehr persönliches Thema heute, das Thema heute Gottes Absichten mit dir. Liebe Freunde, wenn wir den Bibelkurs machen, dann offenbart sich Gottes Wesen immer mehr. Wir erfahren immer mehr vom lebendigen Gott. Und was ganz, ganz wichtig ist, Gott ist ein persönlicher Gott. Ganz, ganz anders, als es zum Beispiel Allah ist. Allah, du kannst den Koran durchlesen, du findest nicht eine einzige Stelle, die sagt, dass Gott Liebe ist, dass Allah Liebe ist. Aber ich könnte euch viele Stellen nennen, Gott ist Liebe. Wir werden auch heute diesen schönen Vers lesen, das Testament Gottes. So sehr hat Gott diese Welt, die Menschen geliebt. So sehr, dass es einen Sohn gab. Jesus, Gott und der Heilige Geist, der dreieinige Gott, ist ein Gott der Liebe. Und er hat Absichten mit uns. Und wir werden heute in sein Herz schauen und schauen, was hat er denn für Absichten mit uns? Vielleicht ein kleines eine Anekdote. Eigentlich ist das eine traurige Anekdote. Ich war mal am Obi-Parkplatz. Da waren meine Kinder noch alle klein und dann stand da eine ganz hübsche Frau am Eingang. Ich erinnere mich noch an sie und sie hatte ein Herz für meine Kinder, dass ich daneben stand und nicht fassen konnte, wie lieb die ist. Und die beugt sich runter zu meinen Kindern, gibt denen Lolli und ganz, ach, du lieber Kerl. Und ich denke, Mensch, das ist aber selten, dass jemand so extrem lieb ist. Und dann richtet sie sich auf, schaut mir in die Augen und sagt, ja, schön, dass ich Sie kennenlerne. Ich möchte Ihnen eine Versicherung verkaufen. Und in diesem Augenblick dachte ich, oh, ich war so enttäuscht. Wisst ihr warum? Sie war nett. Aber ihre Nettigkeit war nicht ihre Liebe zu mir und zu meinen Kindern, sondern es war nicht Nettigkeit oder Liebe, sondern es war ein geschärfter Geschäftssinn. Sie wollte mir eine Versicherung verkaufen. Und da bin ich reingegangen. Ich habe nur innerlich mit dem Kopf geschüttelt und habe mich auch ein bisschen über mich geärgert. Wie konnte ich so dumm sein, dass ich glaube, eine fremde Frau würde meine Kinder so schrecklich lieben? Ich habe mich über mich selbst gewundert, weil ich ihre Absicht dahinter auf einmal erkannt habe. Heute ist das Thema, das sich wie ein roter Faden durchziehen wird, Gottes Absichten mit dir. Dieser liebe, allmächtige und persönliche Gott, der hat ja viele Eigenschaften. Wir könnten hier eine halbe Stunde nur die Eigenschaften aufzählen. Aber er hat ganz klare Absichten mit uns. Er möchte uns Gutes tun. Und wir werden uns 5 Punkte heute anschauen, was er alles vorhat mit uns, was er für Absichten hat. Und ich sag euch was, Gott möchte dir keine Versicherung verkaufen. Okay? Er will dir was ganz anderes geben. Etwas, was auf einem ganz anderen Niveau ist, weil Gott wirklich gut ist. Kein doppelter Boden. Das ist das Schöne bei Gott. Wisst ihr, dass Religionen sind auch durchaus sehr gefährlich, weil die haben eine Absicht dahinter. Sie wollen Mitglieder machen. Sie wollen am Ende den Leuten ihre Lehre verkaufen, mit all den Konsequenzen. Aber Gott will nicht eine Religion oder eine Lehre verkaufen. Er möchte uns Dinge schenken, die nur bei ihm zu bekommen sind. Wahres Glück, wahre Erfüllung, wahren Sinn und Ziel im Leben, Erlösung von unseren Sünden, Erlösung von der ewigen Verdammnis. Das kannst du nirgends kaufen. Jetzt ist sowieso alles geschlossen, ne? Bald darfst du wiederum nur noch mit Maske und mit 3G oder 2G und so weiter. Du darfst bald nichts mehr kaufen. Aber das, was wir in den Geschäften kaufen können, ist eine ganz andere Qualität als das, was Gott uns anbietet. Wir wollen mit dem ersten Punkt beginnen. Und zwar, Gott möchte uns wahre Freude geben. Wahre Freude. Liebe Freunde, ich habe ein Wohnmobil gekauft. Nach vielen Jahren, ich habe davon geträumt, jetzt habe ich mir eins gekauft. Wisst ihr warum? Weil ich mich darüber freue, mit meiner Familie etwas zu unternehmen. Man kann auch ganz verschiedene Dinge machen. Ich will auch nicht Werbung machen für Wohnmobile. Für einige ist das überhaupt nichts. Das ist nichts für sie. Die sind einmal da durchgegangen, jemand hat mit der Nase gerümpft und sagt, ist nichts für mich. Seht ihr, man kann das von verschiedenen Seiten sehen. Aber das, was wir bei Gott bekommen, ist etwas ganz, ganz, ganz anderes als das, was uns Gegenstände an Freude machen. Hier geht es um wahre Freude bei Gott. Der erste Punkt. Und was hat Gott damit vor? Er möchte uns wirklich etwas schenken. Echte Freude. Wir schauen jetzt mal diesen Bibelvers an aus Psalm 16, Vers 11. Wer möchte den lesen von euch? Ja, bitte.
Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, Vers 11.
Sehr schön. Genau. Hier spricht der König David. Wisst ihr, was der für Reichtümer hatte? Der hatte alle Macht. Jetzt merken wir, wie sich die bildende Bundesregierung, wie die zufrieden vor den Kameras stehen. Jetzt weiß man schon, Christian Lindner wird Bundesfinanzminister. Und wisst ihr was? Das ist sehr viel Macht. Nach dem Bundeskanzler der wichtigste Posten in unserem Land. Und wisst ihr was? Ich konnte in seinem Gesicht sehen, dass er sehr zufrieden war damit. Macht. Geld hat er schon genug. Was er noch nie hatte, ist diese Aufmerksamkeit. Olaf Scholz, wie glücklich der reinschaut. Geld hat er auch genug. Aber jetzt kriegt er den Posten des Bundeskanzlers. Annalena Baerbock, was für ein zufriedenes Gesicht. Sie freut sich über das, was sie bekommt. Aber wisst ihr was? Gott möchte uns viel mehr als vergängliche Macht schenken. Etwas, was unsere Seele sehr befriedigt. Und hier spricht einer, der alle Macht hatte, das ist nämlich der König David, der aus Erfahrung sagen kann, er hatte viele Frauen. Er hatte viel Geld. Er hatte Gold und Silber. Er war der mächtigste Mann damals als König. In seinem Land, aber auch über die Grenzen hinaus, war er sehr bekannt und auch gefürchtet, weil er ein sehr mächtiger König war. Er hatte alles, was das Herz begehrt. Aber wisst ihr, was er hier schreibt? Er redet hier über Gott und sagt uns, und das ist eine Offenbarung über Gott, du, ich ergänze Gott in Klammern, wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Wisst ihr, was er hier mit einfachen Worten sagt? Bei Gott gibt es den Weg des Lebens und nicht nur der Vegetation, dass man nur existiert beim Existenzminimum, dass man schon schaut, den billigsten Kaffee und den billigsten Käse zu kaufen, wie ich als Student. Ich hatte 20 Mark die Woche zum Leben. Das ist sehr wenig. Heute geben Leute am Mittagessen viel mehr aus, als ich eine ganze Woche hatte zum Frühstück, Mittag und Abendbrot, als ich alleine lebte. Mehr hatte ich nicht. Und glaubt mir, ich habe gelernt, mit Grundnahrungsmitteln auszukommen in dieser Zeit. Aber hier wird uns viel mehr gezeigt. Dieser David sagt, bei dir ist das Leben. Du wirst uns den Weg des Lebens zeigen und nicht nur den Mindeststandard. Bei dir gibt es Leben in Fülle. Bei dir ist der Weg des Lebens. Also, wenn wir den Sinn des Lebens, die Fülle des Lebens erfahren wollen, dann müssen wir zu wem gehen? Wenn wir jetzt David vertrauen, diesem König, dem Machthaber und dem weltbekannten König, die ganze Welt kennt ihn. Die Präsidenten, die kann keiner von euch alle aufzählen, oder? Von den USA. Wer war der vierte Präsident? Keiner weiß es. Wer da war, der 40. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Ja, aber es ist ganz unbedeutend. Aber David, König David, kennt jeder auf der ganzen Welt. Er ist der bekannteste König in der Weltgeschichte. Und er sagt, wenn du was vom Leben verstehen willst, musst du den Weg gehen, den Gott zeigt. Deswegen ist dieses Buch so außergewöhnlich ordentlich wichtig. Und hier schreibt einer, der wirklich Ahnung vom Leben hat. Und dann sagt er weiter, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Nun, das ist jetzt auch ein bisschen schön ausgedrückt. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Ich sage euch was, hin und wieder komme ich ins Büro eines Chefs und wisst ihr, was in seinem Angesicht ist? Unzufriedenheit. Die ganze Aura, wenn du nur in sein Büro kommst, ist nur Unzufriedenheit, Vorwürfe, Bitterkeit. Mit den Leuten ist nicht schön Kirschen essen. Sie mögen vielleicht viel auf dem Konto haben. Aber wisst ihr, was hier der König David sagt? Dass bei Gott, bei seinem Angesicht, wenn man in die Gegenwart Gottes tritt, dort ist Freude in Fülle. Das möchte Gott uns schenken. Deswegen, wenn du Freude im Leben haben möchtest, kann ich dir sagen, kauf dir kein Wohnmobil. Das wird nicht reichen, damit du sagen kannst, das wird jetzt Freude meines Lebens. Es ist vielleicht was Schönes, aber das ist nicht die Freude, die du bekommst. Und Leute versuchen alles Mögliche und finden nicht die Freude. Und hier sagt David, wenn du Leben und Freude erfahren willst, musst du in die Gegenwart Gottes kommen. Bei ihm gibt es das. Lukas, schön, dass du da bist. Setz dich dazu. Und es gibt auch liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Wisst ihr, es gibt Menschen, mit denen ist man sehr, sehr gerne zusammen. Nehmen wir jetzt mal diese drei Eigenschaften zusammen. Der Weg des Lebens. Den kriegst du bei Gott. Freude in Fülle kriegst du bei Gott. Liebliches Wesen zu deiner Rechten. Welch eine Gemeinschaft bei Gott. Das will Gott uns geben, weil er ein persönlicher, liebender Gott ist. Solche Absichten hat Gott mit dir. Gott ist so wie ein lieber Vater. Ich war es ja auch, als meine Kinder klein waren. Und dann war jeden Freitag, bin ich mit Stress nach Hause gefahren. Wenn ich weiß, jetzt komme ich nach Hause, dann haben mich 6 Augen angeschaut. Meine 3 Kinder, der David war damals noch nicht da. Und ich musste immer einen Vorschlag machen, was wir jetzt unternehmen. Eine Fahrradtour. Und die jubelten, wenn ich jetzt nach Hause komme und meine 25- und 23-Jährigen frage, habt ihr Lust auf eine Fahrradtour? Da antwortet keiner. Kein Quietschen, kein Jubeln mehr. Aber damals waren die Kinder froh, wenn ich ihnen was anbieten konnte. Und wisst ihr, was Gott möchte? Er möchte uns genau diese Freude geben, wie ich damals als Vater auch. Er ist ein persönlicher Gott. Er möchte uns den Weg des Lebens zeigen. Er will uns Freude geben und er will uns einfach in seiner Gemeinschaft haben. Das will er uns geben. Ja, das alles sind Gründe, Gott, ja, zu suchen, sich nach ihm zu erkundigen. Die klugen Menschen, wenn sie das verstehen, sagen sich, ja, wie kann ich denn in Gemeinschaft mit diesem Gott kommen? Das ist eine gute Frage. Aber es gibt Hindernisse, die Gott davon abhalten, uns diese Freude zu geben. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was jeder versteht. Gott möchte uns eine gute Ehe schenken. Und ich kann euch sagen, ich habe eine sehr gute Ehe. Wir haben mit meiner Frau nie Streit, will ich nicht sagen, aber ich kann mich nicht erinnern, wenn wir uns streiten. Obwohl wir ganz verschieden sind. Eine wirklich große, ja, ein Reichtum in meinem Leben. Aber jetzt angenommen, ich würde sagen, ja, weißt du was, ich will auch ein bisschen Spaß haben. Und meine Frau, die soll das nicht so eng sehen. Und ich würde mir eine Freundin anlachen, ja, und würde zu einer Arbeitskollegin gehen. Wenn ich mir diese Sünden in meinem Leben leiste, was passiert mit meiner Ehe? Ob ich Christ bin oder nicht, ganz unabhängig davon. Was passiert? Meine Ehe geht kaputt. Wisst ihr, was ist? Ich habe hier einige Freunde sitzen. In dem Augenblick, wenn ich euch betrüge, ändert sich unsere Beziehung. Guido, wir sind wirklich sehr vertraut seit vielen Jahren. Wir hatten im ganzen Leben, seit wir uns kennen, noch nie Streit. Aber eins kann ich garantieren, oder ich kann dich fragen, wenn ich dich betrüge, was passiert? Vertrauen ist kaputt. Einer hat mal diesen schönen Satz gesagt, das habe ich mir gemerkt. Wir sind nicht auf Betrug ausgelegt oder für Betrug ausgelegt. Das kann niemand. Wenn ich das mit meiner Frau mache, ist, ich weiß nicht, 28 Jahre Ehe kaputt. Es hält keine Ehe aus. Und so ist es auch mit anderen Sünden. Gott will uns Dinge schenken. Er will uns, ich sage jetzt mal, mit uns Kaffee trinken, mit uns Kuchen essen. Aber das ist nicht möglich, wenn wir diese Sünden im Leben haben. Genau wie du mit deiner Frau nicht Kaffee trinken kannst. Ich kann sie einladen, aber wenn ich sie betrüge, wird sie nicht zum Kaffee trinken kommen. Ihr isst nicht nach Kaffee trinken. Genauso gibt es Sünden, die uns davon abhalten, diesen Segen von Gott zu bekommen. Er hat zwar die Absichten, aber unsere Sünden halten uns fern von Gott. Die trennen uns. Das grundsätzlich. Wir werden aber darüber noch mehr sprechen. Aber was suchen Menschen in ihrem Leben, um wirklich Freude zu bekommen? Alternativen. Von Gott haben viele nie etwas gehört. Jetzt im Bibelkurs hört ihr viel von Gott. Aber viele haben noch nie etwas gehört. Und viele versuchen auf verschiedenen Wegen dieses Glück zu erfahren, Freude zu bekommen. Zum Beispiel durch materiellen Besitz. Ich kenne viele, die arbeiten fast rund um die Uhr. Die gehen nur 8 Stunden nach Hause schlafen und kommen dann wieder ins Büro und wollen arbeiten, 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 arbeiten. Ein Chef sagte mir, wir kennen den, ja, der sagte mir mal, man muss Werte schaffen. Der Mann ist schon sehr, sehr alt, aber der ist nur noch am Malochen, er möchte Werte schaffen. Eigentlich ist er in einem Alter, wo man sterben müsste, aber er ist noch dabei, Werte zu schaffen und arbeitet rund um die Uhr. Und ich kenne viele, die haben so viel Besitz, aber keine Freude dran. Ich habe mal mit einem Chef gesprochen, dem gehörten ein ganzer Teil des Industriegebiets, gefühlt das halbe Industriegebiet, alles Hallen, die ihm alleine gehörten. Von einer Halle gehst du in die nächste, Riesenanlagen. Er hat keinen Sohn, keine Nachfolgerschaft und er ist schon weit über 70 gewesen. Und ich habe ihn gefragt, entschuldigen Sie, das mag plump klingen, aber sagen Sie mal, wofür machen Sie das eigentlich, wenn Sie keinen Sohn haben? Und dann sagt er mir mit über 70, ich weiß es nicht. Ich kann nur nicht mehr anders. Ich bin so an Arbeiten gewöhnt, ich kann nicht mehr anders. Aber er sagt, ich weiß nicht, wozu ich das mache. Wisst ihr, das sind ganz traurige Leute. Der hat Millionen am Konto, ein Wert, ein Imperium geschaffen. aber er weiß nicht, was er damit alles tun soll. Er ist jeden Tag auf Arbeit und hat keinen Nachfolger. Was für eine Sinnlosigkeit. Was nützt ein Kontostand, der in den Himmel reicht, aber keine Freude? Dann gibt es Leute, die versuchen ihr Glück im Sport, in der Unterhaltung, ja, dass sie sich dann eine Serie nach der anderen reinziehen. Ja, vom Fernseher vielleicht. Einige durch Vergnügungen, ja, dass sie dann einfach, ja, vielleicht Hobbys haben. Ich kenne einen Jäger, der hat mal einen Satz gesagt, als er noch verheiratet war, da habe ich gedacht, oh, das wird schiefgehen. Er hat gesagt, die Ehe darf der Jagd nicht im Wege stehen. Damit ist klar, Jagd vor Ehe. Wisst ihr, was passiert ist? Die Ehe ging auseinander. Die Frau hat es nicht ausgehalten. Dann fühlte er sich so frei, dass er immer wieder neue Beziehungen angefangen hat und sogar ganz unverschämt, wenn er eine Frau gesehen hat, dann hat er sie beurteilt und seine Wünsche geäußert, mit ihr zusammenzukommen, während die anderen dabei sind. Also schon ganz, ganz bodenlos. Aber wie hat das angefangen? Bei ihm hat es angefangen, dass er das Hobby über alles gesetzt hat. Was ist Familie? Was ist Ehe gegen Jagd? Und dieser Gedanke, den hat er hat die beste Ausrüstung. Das ist unglaublich, was für ein Vermögen in seiner Jagdausrüstung steckt. Da können wir gar nicht drüber reden, das würdet ihr nie verstehen. Da geht es also wirklich um Hunderttausende. Ja? Sein ganzes Leben ist Jagd. Aber wisst ihr, was da hinter ihm ist? Kaputte Ehe, die Kinder reden nicht mit ihm, alles andere, keine Freude. Er will auch nicht darauf angesprochen werden. Ja, wir sehen, wenn wir also andere Vergnügungen suchen oder andere Erfüllung im Sport, in der Unterhaltung, vielleicht in der Philosophie oder in der Politik oder in der Moral oder in der Religion, was auch immer, wenn wir das suchen, nicht bei Gott, wird es kein Glück im Leben geben. Es gibt, alle Menschen versuchen, ihr Glück zu finden, aber sie finden es nicht. Ich will dich ein bisschen vorbereiten und dir sagen, solltest du auf der Suche nach wahrem Glück sein, kann ich dir sagen, dass der Schöpfer, der den Menschen genau kennt und alle Versuche der Milliarden von Menschen, die alle beobachtet hat, und er ist ja allwissend, er sagt von sich aus, du wirst kein Glück auf dieser Erde finden, außerhalb meines Weges, außerhalb meiner Bestimmung für dich. Da kannst du dich reinsteigern in Vergnügungen, in Hobbys, in Politik, in Arbeit, in Unterhaltung, in Sport, in Besitz, was auch immer, du wirst es nicht finden. Und allein mein Erfahrungsbereich, ich bin 50 Jahre alt fast, wenn ich mit Leuten spreche, die sich in irgendetwas hineinsteigern, das sind ganz arme Kerle, weil hinter ihnen ist kein Glück. Sie haben vielleicht alles erreicht, was sie wollten, aber kein Glück. Da haben sie Jagd, aber keine Familie mehr. Dann haben sie Geld und keinen Sinn mehr. Ein Philosoph, ein sehr, sehr kluger Mann, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, der hat mal, er war auch Psychologe und Philosoph, ein Mann aus England, der hat ein ganz dickes Buch geschrieben und hat Leute untersucht, seine Klienten untersucht nach dem wahren Glück des Lebens. Und dann ist er selbst gestorben, ohne Gott, hat aber das Ergebnis rausgefunden, nur ist er selbst nicht dahinter, ist nicht Teil dieses Glücks geworden. Er schreibt so ein dickes Buch und sagt am Ende des Buches, nachdem er über 2.000 oder 3.000 Menschen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, untersucht hat, ganz präzise, was ist das Glück des Lebens? Und dann, das ist schon repräsentativ, wenn du tausende Leute hast, und dann kommt er zu einem Zitat, das will ich euch nennen. Ich habe es auswendig gelernt, weil das ganz klasse war, was der herausgefunden hat. Er sagt, je mehr ein Mensch versucht, das Glück für sich zu verbrauchen, umso mehr entfernt es sich. Ich sag's nochmal. Je mehr ein Mensch versucht, das Glück für sich zu verbrauchen, Beispiel Jagd, Beispiel Geld, umso mehr entfernt es sich. Sie sind ganz unglückliche Menschen. Interessant, dieser Mann findet das raus, schreibt so ein dickes Buch, wird weltbekannt und stirbt ebenso unglücklich. Er hat es verstanden, aber sein Leben selbst hat er nicht ins Glück bringen können. Der Herr Jesus musste nicht tausende Untersuchungen machen, um ein Ergebnis zu finden. Er kennt uns Menschen und er sagte so schön, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und das ist ja schon viel, ne? Die ganze Welt, stell dir mal vor, ich bin Besitzer der ganzen Erde mit allen Yachten und Schlössern und Mensch, stell dir mal vor, mir würde schon Schwerin reichen. Das Schloss von Schwerin, haben wir mit meiner Frau gesehen, das wird mir reichen. Ich bin ein bescheidener Kerl, das Schlösschen wird mir reichen. Aber jetzt stell dir mal vor, die ganze Welt würde mir gehören. Was, dann sagt Jesus, was nützt es dir, wenn dir die ganze Welt gehört, aber du nimmst Schaden an deiner Seele? Was nützt es dir, wenn du Jäger bist, aber du nimmst Schaden an deiner Seele, bist verbittert über alle Frauen und deine Familie? Was nützt es dir, wenn dir das halbe Industriegebiet gehört, aber du nimmst Schaden an deiner Seele und weißt nicht, wofür du es tust? So geht das Glück vielen Menschen verloren, die nur auf dieser Erde nach Glück suchen. Aber bei Gott gibt es wahres Glück zu finden, wahre Freude zu finden. Ja, liebe Freunde, so wie die Wahrheit gilt, dass es auf dieser Welt kein Glück zu finden gibt, egal was du versuchst, in welchem Bereich, in der Musik vielleicht oder im Idealismus, in der Politik, egal was, du wirst das Glück nicht finden. Ebenso gilt die Wahrheit von Gott. Bei ihm kannst du es finden. Und ich bin ein ganz durchschnittlicher Mensch. Ich bin Elektriker. Ich habe mich ein bisschen fortgebildet, ja. Aber ich bin glücklich. Der Grund meines Glücks bin nicht ich, weil ich schlau bin, sondern weil ich den Weg des Lebens gefunden habe. Das ist Jesus. Und da sagt David, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Wer das gefunden hat, ist wirklich reich. Und ich kann sagen, ich bin so reich, viel reicher als dieser Mann, der wahrscheinlich schon tot ist. Ich hab schon ein paar Jahre keinen Kontakt zu ihm. Wahrscheinlich ist er gestorben. Und das ist irgendwo zwangsvererbt worden, weil er keinen mehr hat. Oder ist er an den Staat gegangen, weiß ich nicht. Was würde man auf seinen Grabstein schreiben? Leben lang gearbeitet und wusste nicht, wozu. Traurig, oder? Das könnte man auf den Grabstein vom Esel schreiben. Aber so traurig, wenn das auf dem Grabstein eines Menschen steht, nicht? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Gott möchte unsere Freude, unseren Sinn im Leben steigern. Er möchte uns wahre Freude geben. Und die ist in ihm zu finden. Wer wirkliches Glück haben will, muss seiner Bedienungsanleitung, Bibelkurs, seiner Bedienungsanleitung folgen. Und der wird glücklich. Und ich kann das von mir bezeugen. Ich kann wirklich hier stehen und sagen, ich empfehle euch mein Leben. Nicht, weil ich ein toller Kerl bin, sondern weil ich weiß, wie ich zur wahren Freude komme durch Jesus Christus. Bei ihm ist dieser Sinn des Lebens und diese wahre Freude. Ja, das war der erste Punkt, wahre Freude. Und David hat recht. Ich möchte jetzt fragen, so dass ich merke, dass ihr noch alle wach seid. Gibt es außer bei Gott wahre Freude im Leben zu finden? Nein. Jetzt, wenn wir jetzt alles beisammen nehmen, dieser kluge Philosoph, der da 2.500, 3.000 Menschen untersucht hat und festgestellt hat, je mehr ein Mensch versucht, sein Glück für sich zu verbrauchen, umso mehr entfernt es sich. Ich möchte wissen, hat der Mann recht? Hat der Mann recht? Ja, er hat recht. Jesus hat es ohne Untersuchung schon vor 2000 Jahren gesagt. Was nützt es, wenn dir die ganze Welt gehört und du nimmst Schaden an deiner Seele? Das konnte der Herr Jesus ohne Studien rausfinden, weil er alles weiß. Also wahre Freude gibt es bei Jesus selbst. Dann gehen wir weiter auf die zweite, auf den zweiten Punkt. Wer möchte, da geht es um das ewige Leben. Wer möchte diesen Punkt lesen? Lukas, möchtest du laut lesen diesen Bibelvers? Johannes 3, Vers 16.
Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Genau. Lukas, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir immer alles genau auf die Goldwaage legen. Ich ärgere mich oft über Menschen, die nicht formulieren können. Dann schreiben sie eine Bedienungsanleitung, wo du einen Knoten im Gehirn kriegst, weil sie nicht formulieren können. Und dann denke ich, Mensch, man muss doch so schreiben, dass Menschen es lesen können. Wenn du studiert hast und Abitur gemacht hast und es immer noch nicht lesen kannst, da solltet ihr vielleicht jemanden dahinsetzen, der Deutsch kann. Ja? Katastrophal. Bei Gott ist es anders. Bei Gott, er ist sehr präzise und sehr klar in seinen Aussagen. Und jetzt möchte ich mit euch den Weg zum ewigen Leben anhand dieses Bibelverses auslegen, rausfinden. Und jetzt möchte ich, Anna, ich möchte dich bitten, mir zu erklären, was dieser Vers sagt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Genau lesen, was sagt der Vers? Genau, gut gesagt. Wer Gott in seinem Leben hat, der hat ewiges Leben. Was würden wir noch für Aspekte in diesem Bibelvers sehen? Schaut mal, ihr habt ja alle diesen Bibelvers vor euch. Was sagt der Bibelvers noch? Also die Anna hat das mit dem ewigen Leben toll getroffen. Der hat ewiges Leben. Aber was sagt der Bibelvers noch? Dass er die Welt liebt. Gott liebt die Menschen. Wisst ihr, alle Religionen, alle durchweg, die basieren darauf, dass der Mensch Leistung bringen soll, Eigenleistung, opfern, machen, tun, sich bewähren, moralisch und gehorsam und alles. Und dann kann es sein, dass du gerettet wirst, dass sich die Götter über dich erbarmen. Genauso ist es bei Allah. Vielleicht kommst du in den Himmel, ins Paradies, ja, vielleicht. Aber niemand weiß es. Jeder Moslem weiß, die Lehre ist so, dass Allah bis zum Schluss noch sagen kann, nee, bei dir doch nicht. Und hier sehen wir, offenbart Gott uns, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Hier wird gesagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also ich sag mal so, wenn ich mein Auto hergebe, um einem zu helfen, dann ist das schon Liebe, oder? Aber wenn ich mein Haus hergebe, ist das noch größere Liebe, nicht? Und wenn ich meinen Sohn hergebe, opfere, ja, was, das geht noch mehr? Wir sehen also am Preis, dass Gott nicht nur sagt, dass er uns Menschen liebt, sondern dass er den höchsten Preis bereit war zu zahlen. Seinen Sohn stellvertretend für uns zu opfern, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. So, und jetzt die Frage. Das Thema heute Abend heißt ja, die Absichten Gottes mit dir. Was will er uns geben? Er will uns Liebe geben. Er hat uns lieb, aber was will er uns geben? Auch ewiges Leben geben. Jetzt stellt euch mal vor, was Gott im Angebot hat. Er will uns ewiges Leben geben. Ich erinnere mich an eine kleine Begebenheit von Ernie Klassen. Ein Vorbild von mir, ein Prediger, der 96-jährig vor 2 Jahren gestorben ist oder 3 Jahren. Ein weltbekannter Evangelist. Und er ging mal mit seiner Frau einkaufen. Und dort stand eine Frau, die hatte Suppen verkauft. Und dort war in dem einen Topf die Suppe und dann da, weiß ich nicht, von Maggi oder Knorr, ich weiß es nicht, irgendwie gibt es ja so Fertigsuppen, ja. für die, die nicht gerne kochen, das ist genau das Richtige für mich, einfach rein, so umrühren, fertig. Ne? Und dann hatte sie so einiges im Angebot. Und sie stand dort, eine ganz sympathische Frau, und lächelt jeden an, der reinkommt, möchten Sie, möchten Sie, möchten Sie. Und die meisten Menschen gingen vorbei und wiegelten ab. Nein, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Dann stand der Ernie Klassen, wartete auf seine Frau dort in dem Vorraum, schaute sich das an und sagte, ich werde zu ihr hingehen und ihr etwas über Jesus sagen. Dann sagt er, oh, ich bin so froh, dass ich zu Ihnen kommen kann. Kann ich eine Suppe bei Ihnen haben? Und sie war so froh, ihm eine Suppe anzubieten, das glaubst du gar nicht. Die 50 Mann vorher wollten es ja nicht. Und jetzt isst er die Suppe und dann sagt er, ich will Ihnen eine Botschaft sagen. Sie haben eine Suppe im Angebot und die Menschen gehen vorbei. Gott hat etwas anderes im Angebot. Er möchte Ihnen ewiges Leben geben. Und genau wie die Menschen bei Ihnen vorbeigehen und die Suppe nicht annehmen, so gibt es viele Menschen auf der Welt, die gehen vorbei und wollen das Angebot Gottes nicht annehmen und das ewige Leben nicht annehmen. Ich wünsche Ihnen, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Er war so gewinnend. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Vergleich, oder? Wie viele gehen vorbei und sagen, nein, danke, nicht für mich. Aber in diesem Bibelvers sehen wir, dass Gott ein Angebot hat. Hier steht, so, denn so hat Gott die Welt geliebt. Andere Übersetzungen sagen sogar, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich werde jetzt etwas euch auf die Probe stellen. Ich werde etwas Falsches sagen und gucken, ob ihr rausfindet, was ist. Und keiner guckt auf den Bibelvers. Ja, einfach so. Und ihr sagt, was theologisch falsch war. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab oder eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Stimmt. Hier steht, sondern ewiges Leben hat und nicht irgendwann bekommt. Wir müssen bei Gottes Wort genau lesen. Gott irrt nicht. Und seine Bedienungsanleitungen sind so messerscharf präzise. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wenn ich also jetzt rücklings zurückfalle, weil ein Stuhlbein bricht und ich breche mir das Genick, dann ist in einer Woche Beerdigung, aber wisst ihr, wo ich bin? Ich bin bei Gott, weil ich jetzt um 19.39 Uhr ewiges Leben habe. Ich habe es schon seit ich 15 bin, als ich mich bekehrt habe. Und es ist eine Lüge vom Teufel, was auch viele Katholiken glauben. Niemand kann sagen, dass er in den Himmel kommt. Jetzt prüfen wir diese Aussage, was viele Christen, die wirklich verführt worden sind, niemand kann das sagen, ob das stimmt. Wenn wir diesen Bibelvers lesen, genau lesen, wir prüfen jetzt, wie die wirklich Sachkundigen. Ja, wir haben ja einen Bibelkurs gemacht. So, jetzt prüfen wir, ob diese Aussage stimmt. Niemand kann wissen, ob er in den Himmel kommt. Und du, liebe Anna, lest mal diesen Bibelvers und wir alle beurteilen, ob das sein kann, dass niemand das weiß. Bitte lest mal, ganz laut und deutlich. Genau. Ist diese Aussage richtig? Niemand weiß, ob er in den Himmel kommt. Die ist falsch. Warum ist sie falsch? Warum können wir das mit ganz hundertprozentiger Sicherheit sagen? Sie ist falsch, die Aussage. Weil das Original, die Bibel, sagt, du hast ewiges Leben, wenn du Jesus hast. Ich möchte noch eine andere Stelle lesen und damit will ich den Beweis nochmal vertiefen. 1. Johannes 5, Vers 12. Und dann möchte ich nochmal in den Raum stellen, wenn jetzt ein ganz frommer Katholik oder ein anderer Christ behauptet, niemand weiß, ob er in den Himmel kommt, ob das wahr ist. Wir müssen das mit der Bibel vergleichen, denn es gibt auch viele Irrlehren unter Christen, weil sie die Bibel nicht kennen. Ich möchte jetzt mal diesen Test mit euch machen. 1. Johannes 5, Vers 12. Da steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Frage, ist die Aussage richtig oder falsch? Man weiß nicht, ob man in den Himmel kommt. Niemand weiß, ob man in den Himmel kommt. Es ist falsch. Richtig. Es ist falsch. Weil hier steht, wer Jesus hat, den Sohn, der hat das ewige Leben. Und so können wir fortsetzen, die ganzen Bibelversen, die widersprechen dieser allgemeingültigen Aussage, man weiß es nicht. Das gilt allgemein in der Welt. Aber in der Bibel sehen wir, nein, wir haben eine Lebensgarantie bei Gott, von Gott selbst, schwarz auf weiß, in sein heiliges Wort gedruckt. Wer den Sohn hat, wer Jesus hat, hat das Leben. Also, wer sich zu Jesus bekehrt, hat ewiges Leben. Garantiert. Von Gott garantiert. Die Garantie liegt nicht in mir, in meinem Selbstbewusstsein, dass ich sage, ich mir das immer wieder einrede, sondern sie kommt von Gott. Denn wer Jesus hat, dem sind die Sünden vergeben und Gott garantiert, dass er in den Himmel kommt. Das ist nicht meine Leistung. Es ist von Gott garantiert. Und das finde ich schön, weil wenn es nach mir ginge, dann bin ich ja vielleicht heute gut dran und morgen ganz schlecht dran. Dann war ich unfreundlich zu meiner Frau, die hat mir das auch wirklich deutlich gesagt. Dann setze ich mich ins Auto, dann fahre ich irgendwo gegen und dann fällt mir ein Schraubendreher hin und da geht was kaputt. Und nach so einem Tag weiß ich überhaupt nichts mehr. Da habe ich dreimal geflucht an dem Tag und bin unfreundlich und dann weiß ich nicht, kommst du in den Himmel? Nee, ich glaube nicht. Der Tag war heute so schlimm. Ja, dann weiß ich ja gar nichts. Aber die Sicherheit kommt nicht von mir und meinen Gefühlen, sondern sie ist im Wort Gottes garantiert. Jedem, der an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Ist das nicht frohe Botschaft? Und wenn ich das jetzt verstanden habe, dann bin ich doch dann klug, wenn ich mich mit diesem Jesus bekannt mache. Oder? Weil bei ihm gibt's ewiges Leben. Also der zweite Punkt, was ist Gottes Absicht mit dir? Was möchte er? Uns ewiges Leben schenken, genau. So wie diese Frau in diesem Supermarkt Kunden suchte und den Leuten diese Suppe geschenkt hat, so hat Gott etwas anderes im Angebot. Er möchte uns ewiges Leben schenken. Und da gibt es eine Bedingung. Ich muss Jesus haben. Ich muss an ihn glauben. Ich muss mich zu ihm bekehren. Da muss ich aktiv werden. Das Angebot Gottes ist da. Frage, wenn das Angebot da ist, darf ich oder kann ich das Angebot ausschlagen? Ja, das kannst du machen. Du kannst sagen, mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Mit der Bibel will ich nichts zu tun haben. Du kannst über Gott spotten. Das darfst du machen. Mach dir nur klar, dass das Konsequenzen hat. Aber Gott gibt uns die Freiheit dazu. Nur die Klugen kommen in den Himmel, die der Wahrheit glauben. Und ich finde, es ist sehr deutlich. Schaut mal, wie präzise. Das versteht jeder, der Deutsch kann. Und jeder, der Englisch kann, kann das in Englisch lesen. Und wir haben 97% der Menschen, der 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde wohnen, haben die Bibel in ihrer Sprache vorliegen. Vielleicht nicht in ihrem Dialekt, nicht in ihrem Stamm, aber in dieser Sprache. In Indien zum Beispiel können fast alle Menschen, da gibt es so viele Sprachen, Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Sprachen, aber sie können sich alle verständigen über Englisch beispielsweise oder sehr viele. Und da gibt es eigentlich heute kaum noch jemand, der sagen könnte, ich habe keine Ahnung von Gott. Ich wusste das nicht. Man hat Zugang zum Wort Gottes. Schaut mal, wie präzise das ist. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ans Kreuz gab, ja? Dort ist er gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ganz einfach. Ich habe mit einem Katholiken mal gesprochen und der hat seine Theologie da aufgebaut. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, was steht in Johannes 3, Vers 16? Das ist der Hauptvers der Bibel, das eigentlich jedes Kind einer christlichen Familie auswendig kennt. Und der wusste es nicht. Und dann habe ich ihm diesen Bibelvers vorgesagt. Und ich habe gestaunt. In seinem Gesicht habe ich gesehen, der Mann ist 67 vielleicht. Er hat es noch nie gehört. Und deswegen ist ein Bibelkurs wichtig. Gott hat ein Angebot für uns. Er hat ewiges Leben im Angebot. Ja, du kannst vorbeigehen, aber du kannst auch zugreifen. Und ich hoffe, dass alle, die den Bibelkurs hier machen, zugreifen und dieses ewige Leben annehmen. Und dafür muss man Jesus haben, an ihn glauben. Wir kommen zum Punkt 3. Was hat Gott weitere Absichten mit uns? Da haben wir eine Überschrift und die wird sich jetzt zweimal wiederholen, weil da mehrere Punkte drin sind. Gott möchte uns Leben im Überfluss geben, und zwar Leben im Überfluss in der Gegenwart, aber auch Schutz und Fürsorge gewährleistet. Ist ein bisschen unglücklich übersetzt, muss ich sagen. Das ist ja aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzt worden. Ja, man könnte sagen, Gott möchte uns Überfluss anbieten, Leben im Überfluss anbieten. Er möchte uns Gegenwart anbieten, seine Gemeinschaft anbieten. Er möchte uns seinen Schutz und seine Fürsorge anbieten. Ist vielleicht besser gesagt. Dazu lesen wir Psalm 36, Vers 8. Wer möchte das lesen? Otto, vielleicht du?
Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie.
Genau. Ich finde diesen Vers sehr schön und auch im Bilde gesprochen. Hier ist ein Psalm und ich bin fast sicher, ich werde nachschauen, dass der auch von David ist. Ich weiß es nicht, ich notiere mir das normalerweise immer. Ja, ist von David, weil die meisten Psalme hat er, also ja, genau, ist von David. Und hier steht in Vers 8, sie laben sich, also die Kinder Gottes, die, die an ihn glauben, sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Schauen wir uns die Worte an, dass wir es besser verstehen. Wer kann sagen, was ein anderes Wort für Wonne ist? Wohlgefühl, Wohlbefinden, Freude. Es ist eine Wonne, das zu sehen. Das ist ergreifend. Es ist wunderschön. Ja? Ich würde das vielleicht auch so ähnlich mit Wohlgefühl, aber ein freudiges Wohlgefühl nennen. Und hier sehen wir, was David staunt, wie das ist, was man bei Gott bekommt. Also die, die an Gott glauben, sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Also, was spüren wir hier, wenn wir das lesen? Dass bei Gott Armut herrscht, Sparsamkeit herrscht, alles rationalisiert ist und nur noch funktional ist, spartanisch. Wie im Kloster, nur noch beten, Wasser trinken und nur Knäckebrot und sowas. Ich habe den Eindruck, dass bei vielen Christen das so aussieht. Aber hier sehen wir, wie das ist bei Gott. Da kann man sich laben bei Gott. Wisst ihr, was laben bedeutet? Bitte? Das ist genießen und im Überfluss genießen. Ja? Und zwar an den reichen Gütern deines Hauses und nicht an dem leeren Haus, wo nichts ist, wo nichts zu holen ist, wo nur alles spartanisch ist und wo man froh ist, wenn man wieder wegkommt. Ja? Und wir sehen dann auch, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Ich habe mir dieses Wort angeschaut, den Strom. Was meint ihr, was ist in Europa ein Strom? Ist die Agger ein Strom? Nein. Ist die Sülz ein Strom? Nein. Der Rhein, da könnte man sagen, das ist schon der Beginn der Strom. Ich habe Freunde, die kommen aus Russland und die sagen mir, dass die Wolga ein Riesenstrom ist. Du könntest meinen, das ist fast wie ein Binnenmeer. Du kannst kaum die andere Seite sehen und nicht bei jedem Wetter kannst du das andere Ufer sehen. Das ist ein Strom. Der Amazonas ist ein Strom. Wisst ihr was? Im Himmel wird es einen Strom geben. Kristallklares Wasser wird uns offenbart in der Bibel, wird vom Thron Gottes ausgehen. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Ich werde mich an diesem Strom niederbeugen und werde dieses kristallklare Wasser trinken. Kristallklar, ohne Bakterien, ohne Umweltverschmutzung, ohne irgendwie ein toter Fisch, der vorbeidriftet, ja, sondern das wird wunderbar sein, ein Strom, gerade als Angler, ein Strom, das ist etwas, was wir hier, der Rhein ist vielleicht der Anfang der Ströme, eigentlich ist es ein Strömchen, ja, nur wir kennen hier nichts Größeres, ja, und hier sehen wir, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, wenn wir das so sagen könnten, mit dem Strom deiner Freude tränkst du sie. Was Gott, was wir hier sehen können, dass der David verstanden hat, bei Gott gibt es sehr viel Freude. Nicht so ganz bisschen Freude, so ein bisschen Sinn. Ja? Wie zum Beispiel dieser Chef, der das halbe Industriegebiet hat, keine Nachfolger hat, ein bisschen Freude am vollen Konto, aber außer Arbeit und Stress nichts gehabt und so von der Erde gegangen. Aber hier sehen wir, bei Gott gibt es Ströme der Freude. Der Sinn des Lebens ist nicht, wie wir festgestellt haben, je mehr du Glück im Leben, je mehr du versuchst, das Glück für dich zu verbrauchen, umso mehr entfernt es sich. Du findest auf diesem Planeten Erde nicht Glück und Erfüllung und Sinn und Ziel außerhalb von Gott, außerhalb seines Willens, seiner Vorgaben. Und bei Gott gibt es wirklich einen Strom der Freude. Und ich finde, der David, er war ja auch ein Dichter. Psalme sind ja Gebetslieder, wo Gott angebetet wird, wo er Gott groß macht und zum Ausdruck bringt, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du die Gläubigen. Und ich kann das sagen, ich habe so viel Freude. Und ich habe viel mehr Freude im Leben als viele meiner wirklich arme Nachbarn, die vorbeigehen, wie bei dieser Frau, die da Maggi verkauft und sagt, nein, danke. So sagen sie es auch bei Gott, nein, danke. Leben in ihren Sünden und wundern sich, dass ihr Leben nicht funktioniert. Konto voll, aber keine Freude. Ganz anders bei Gott. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Wenn du also wirklich die Ströme der Freude in deinem Leben haben möchtest, wo finden wir das? Laut diesem Psalm? Auf dieser Erde? Nein, bei Gott. Und das will er uns anbieten. Christen sind die fröhlichsten und die freudigsten Menschen auf dieser Erde. Natürlich haben wir auch Probleme. Wir tun uns mal weh, dann gelingt uns mal was nicht. Wir verursachen auch Unfälle oder jemand fährt mir rein. Ja, wir hatten das jetzt auch in der Firma. Das war gar nicht einfach, ja. Ein Mitarbeiter ist im Verkehrsunfall verwickelt. Das Auto so kaputt, dass nichts geht. Der Anhänger so kaputt, dass nichts geht. Beim anderen Auto geht der Motor kaputt. Wir waren zu 2/3 wirtschaftlich ausgeschaltet für einige Wochen. Ja, dann kannst du beten, Gott, hilf mir da raus. Und er hat mir geholfen. Wir haben auch Probleme. Aber wie gut, dass ich dann sagen kann, Gott, hilf mir. Dann stand das eine Auto wochenlang bei einem Ford-Händler. Der hat den Finger nicht krumm gemacht. Der eine hatte Corona, der andere. Und er hat mir immer wieder erzählt, warum das nicht ging. 3 Wochen nichts getan. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss Hilfe haben. Ich habe gebetet, was soll ich tun? Ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber ich kann jetzt nicht monatelang seine Ausreden anhören. Er weiß noch nicht mal, was da los ist. Und dann habe ich mit einem anderen Ford-Händler gesprochen, sagte, bring das Auto vorbei, wir machen es sofort. Ein paar Tage danach hatte ich das Auto wieder, ein nagelneuer Motor drin. Gott hat mir geholfen. Die haben alles freigemacht, damit das geht. Wie wunderbar. Wir haben auch Probleme, aber wir können das mit unserem Schöpfer besprechen. Und dann hilft er uns aus. Er lenkt die Herzen der Ford-Händler, ja, dass die mir helfen. Obwohl die Land unter haben mit Arbeit. Da habe ich mich so drüber gefreut. Und so ist es bei uns. Ja. Andere haben große Probleme, kommen nicht raus. Und wir haben Hilfe vom Schöpfer, wenn wir ihn bitten. Die Bibel sagt, wenn wir ihn bitten, dann wird er uns geben. Wer bittet, dem wird gegeben, sagt Jesus selbst in der Bergpredigt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir haben Hilfe von höchster Stelle. Da brauche ich nicht im Bundeskanzleramt anrufen. Ich gehe direkt höher. Ich gehe direkt zum König aller Könige und sage, ich habe Probleme, hilf mir. Und das ist so eine Freude, dann zu sehen, wie du Hilfe bekommst. Ich habe echt gestaunt, wie schnell das ging. Und dann wusste ich, es ist nicht nur der andere Ford-Händler, der viel, viel besser ist als mein erster, sondern Gott hat geholfen. So ist es bei Gott. Ja. Wir brauchen uns also nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder ja, uns zu Tode sorgen. Womit werden wir uns bekleiden und unsere ja, Sorgen dort haben? Und Jesus nimmt dieses auf und sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach diesen allen Dingen trachten die Heiden, die Gott nicht haben. Die sind nur besorgt und drehen sich im Hamsterrad der Sorgen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dies zugefügt werden. Wisst ihr, was Gott uns hier sagt, was er im Angebot hat? Er sagt, Andreas, wenn du an mich denkst, wenn du in meinen Geboten wandelst, wenn du tust, was ich dir sage, wenn du meinen Geboten gehorchst, dann kümmere ich mich um deine finanziellen Sorgen. Ich kümmere mich darum nicht, dass du reich wirst und die Füße am Tisch legst, das nicht. Hier steht, Essen, Trinken, Kleidung. Als ich das in Gottes wunderbarem Wort gelesen habe, habe ich gedacht, wie verrückt bin ich denn, dass ich mich zu Tode sorge? Ich will an Jesus glauben, will seine Gebote halten und er kümmert sich um die Grundversorgung. Und das stimmt. Ich bin jetzt schon 26 Jahre selbstständig. Ich habe in dieser Zeit 2008, 2009 und 2010 überlebt, Weltwirtschaftskrise. Jetzt haben wir eine andere Krise, die Corona-Krise. Was hat man uns alles gesagt? Aber ich sehe, wie Gott mich versorgt. Und ich kann euch sagen, Leute fragen mich, Andreas, wie machst du das? Und das ist dann nicht so einfach. Wir können es im Bibelkurs, kann ich sagen, Gott versorgt mich. Aber wenn du das in einer Sekunde sagst, dann ist es ein bisschen schwerer zu sagen. Und dann sage ich, ich habe Hilfe von oben. Ich könnte das nicht. Aha. Und wer Interesse hat, dem kann ich dann mehr erzählen. Gott versorgt uns und deswegen habe ich Freude. Auch wenn Corona alles so dunkel ist, jetzt machen sie alle 2G und spielen auch viele verrückt. Wir haben auch viele falsche Propheten unter denen, jeder sagt was anderes. Es ist von jeder Seite Panikmache auch dabei, keine Frage. Ist auch viel Schlimmes, was tatsächlich passiert. Ich will es auch nicht verharmlosen, auf keinen Fall. Ich will nur sagen, jeder meldet sich zu Wort. Menschen sind reich geworden durch Corona. Ich habe einige erlebt, die haben ein paar Monate Corona gemacht, Masken hergestellt und sind als Multimillionäre, haben sie aufgehört. Ich kenne die Firma, der hat gesagt, ich mache nicht mehr weiter. Ich schaffe das, die Millionen nicht mehr auszugeben. Hat aufgehört. Ja? Und ich glaube, das ist in weiteren Bereichen auch, da sind Interessen da, das Ganze schön am Leben zu halten, weil man davon leben kann. Ich glaube nicht, dass nur alles Wahrheit ist, was wir hören. Aber was soll ich jetzt machen als Christ? Ich durchschaue das Ganze ja nicht. Ich habe Freude im Herrn. Ich lebe mit ihm und ich habe meinen Schutz in ihm und muss mich nicht zu Tode sorgen. Wir beten mit meiner Frau auch, Herr, bewahre uns und schenke uns, was wir brauchen zum Leben. Und gesundheitlich gebe ich den ganzen Bereich Gesundheit in Gottes Hand und bin nicht panisch, weil ich habe wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott. Und was für eine Freude, so zu leben. Wie viele Menschen haben so eine Panik vereinsamen? Wie viele konnten ihre, ja, und das finde ich eigentlich ein politisches Verbrechen in unserem Land. Ich möchte jetzt nicht hetzen oder was, aber was man auch in der Politik ganz, ganz, ganz falsch und unbiblisch gemacht hat, gegen Gottes Wille. Zum Beispiel, dass man Verwandte, Großeltern oder Eltern hat sterben lassen und verboten, dass die Verwandten kommen, auf Wiedersehen sagen. Das ist ein Verbrechen. In der ganzen Menschheitsgeschichte sind Christen hingegangen zu den Kranken und haben geholfen, denen die Hand gehalten, mit ihnen gebetet, ihnen geholfen. Aber jetzt hat man das politisch verboten. Wir sehen, ist nicht alles recht. Aber woran können wir das erkennen? An der Bibel. Wir können sehen, das ist recht und das ist nicht recht. Ja? Okay. Gehen wir auf den nächsten Punkt, 4.4. Leben im Überfluss, da geht es auch, was Gott noch im Angebot hat für uns. Die Frucht des Geistes aber, so heißt es in Galater 5, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Liebe Freunde, was ihr hier seht, wie viele Eigenschaften kann jemand mitzählen oder hat jemand, kennt die schon auswendig? Man weiß es irgendwann, wenn man den Bibelkurs oft gemacht hat. Wie viele Eigenschaften werden hier aufgezählt? 9. Und jetzt werde ich euch etwas ganz, ganz Geheimnisvolles erklären. Hier steht, die Frucht des Geistes aber ist, und dann werden 9 Eigenschaften genannt. Das ist die Frucht, die der Heilige Geist im Leben eines gläubigen Menschen bewirkt. Das heißt, die Frucht, die kommt nicht von mir aus, dass ich einen guten Charakter hätte und deswegen Liebe, Freude, Friede und Geduld und alles Mögliche hätte. Langmut ist das andere Wort für Geduld. Sondern das wirkt der Heilige Geist in uns. Das konnten viele, als sie noch nicht gläubig waren, nicht verstehen. Ich habe denen gesagt, ich erkläre euch jetzt etwas. Wenn ihr an Jesus glaubt, passiert etwas, was mit keinem anderen Menschen auf diesem Planeten passiert. Die dritte Person der Gottheit. Gott, wir haben ja die Dreieinigkeit schon besprochen. Wer war das? Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Was passiert an dem Tag, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt? Ganz genau, er gießt seinen Heiligen Geist aus in die Herzen der Menschen. Was passiert also? Wer zieht in meinem Herzen ein am Tag meiner Bekehrung? Richtig, der Heilige Geist zieht ein. Und das ist der Grund der Änderung meines Wesens. Ich fluche auch als Christ, wenn mir etwas auf den Fuß fällt. Aber dann weiß ich, Andreas, du hast geflucht. Früher habe ich das genauso gemacht, aber ich wusste es nicht und habe mir nichts bei gedacht. Vielleicht, wenn ich sehr laut geflucht habe, da hat jemand vielleicht von der anderen Gartenseite gesagt, hey, nicht so laut, beherrsch dich mal. Ja? Aber sobald der Heilige Geist in uns einzieht, bei dem, der Jesus annimmt, verändert er unseren Charakter. Wir werden liebevoller. Weil Gott Liebe ist. Wir haben viel mehr Freude im Leben. Warum? Weil er der Grund der Freude ist. Wie hieß unser letzter Vers? Mit dem Strom deiner Freude tränkst du sie. Wir sind getränkt von Gott selbst. Wir haben so viel Freude und Schutz durch ihn. Wir haben Frieden auch in der Ehe. Bei einigen habe ich den Eindruck, ist die Ehe ein Kriegsschauplatz. Wo es immer hin wieder ein Rückzugsgefecht gibt, ja, dann gewinnt mal der Mann und dann gewinnt mal die Frau und dann ist immer ein lebenlanger Kampf. Aber Meine Mutter hat immer gesagt, deine arme Frau, was wirst du sie beherrschen? Und oh, was hat sie da? Gott sei Dank hat sie nicht auf der Rechnung gehabt, dass ich mich zu Jesus bekehre. Fragt meine Frau, ob ich sie beherrsche. Das hat Gott in meinem Leben gewirkt, dass ich ganz anders geworden bin, als meine Mutter prophezeit hat. Weil Jesus in mir wohnt und mich verändert hat. Christen haben die besten Ehen, wenn sie mit Jesus leben. Wunderbar. Ich habe Friede in der Familie. Leute in unserem Umfeld staunen darüber und sagen, auch bei meinen Kindern, fährst du immer noch, die sind weit über 20, fährst du immer noch mit deinen Eltern in Urlaub? Ja, boah, unglaublich. Also bei uns ist Mord und Totschlag. Die geben uns viel Geld, haut ab, bloß, fahrt, fliegt, wohin ihr wollt, aber lasst uns in Ruhe. So geht's bei denen ab. Und bei uns, wir haben so einen Frieden, bei uns gibt's keinen Streit. Obwohl man mit 6 Mann in einer Bude hängt. Ja, das macht Gott in unserem Leben. Dann Langmut, gehen wir das auch noch, das ist Geduld. Ich bin eigentlich als Mensch wahnsinnig ungeduldig. Es geht nie schnell genug. Aber Gott hat mir immer wieder gezeigt, das ist falsch, das ist falsch. Und er hat mich immer wieder gelehrt und in Situationen gebracht, wo ich das üben musste. Wisst ihr, das ist so wie bei Mathe. Ich kapiere es nicht, dann übe ich es. Ich kapiere es immer noch nicht. Und dann werde ich immer sicherer, je öfter ich es wiederhole. Meine Matheaufgaben habe ich zum Teil wirklich 1000 Mal durchgerechnet. Und dann war ich in den Prüfungen immer sehr gut. Und ich habe als Bester im Mathestudium abgeschlossen. Und die haben ihn gefragt, Andreas, wie hast du es gemacht? Warum bist du so schlau? Und da habe ich gesagt, hey, ich bin nicht schlau. Ich war nur fleißig. Ich habe immer wieder oft wiederholt. Und dann hat mich nichts aus der Fassung gebracht. Wenn eine Aufgabe mal knubbeliger war, ich wusste Bescheid. Ich habe es so oft wiederholt, dass ich Ruhe im Kopf hatte und keine Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Ja, so. Und Gott macht das genauso wie bei Mathe mit der Geduld. Dann führt er dich in die Situation und du wiederholst es und du übst es und du wirst geduldiger, weil Gott in mir, der Heilige Geist in mir, mich verändert. Und er bringt mich immer wieder in Situationen, wo ich das üben kann. Freundlichkeit. Ich bin eigentlich überhaupt nicht freundlich gewesen. Aber viele sagen, Andreas, du bist freundlich. Das freut mich. Aber ich weiß, was meine Mutter über mich gesagt hat. Ja? Das hat aber Gott verändert. Wie wunderbar, wenn wir freundlich sind. Mit solchen Menschen macht es Spaß, Urlaub zu machen. Würdet ihr gerne mit einem miese Peter Urlaub machen? Da ist ein Fußballfeld zu eng mit solch einem Menschen. Das färbt ja ab. Wir haben Norwegen Angelfreizeiten gemacht. Wenn da ein miese Peter dabei war, der hat die Laune von 12 Mann kaputt gemacht. Ja, aber Freundlichkeit, wie wunderbar ist das? Und das wirkt Gott in uns. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Zum Beispiel Treue. Ich bin treu geworden, aber nicht von Natur aus. Ich habe gestern kurz einen Film gesehen. Ja, da kam so eine Frau an und hat einen Mann da einfach so verführt. Und da habe ich gedacht, wenn ich Jesus nicht hätte und ich wäre in dieser Situation, wäre mir das genauso passiert. Aber Entschuldigung, ich bin meiner Frau treu, weil ich weiß, Gott hat mir gesagt, Andreas, du lässt die Finger von den anderen Frauen. Und ich bin nicht mit einer fremden Frau in irgendeinem Zimmer im Hotel. Weil das nicht ist, habe ich auch kaum Möglichkeiten dazu, nicht? Und so lehrt mich Gott und bringt diese Frucht hervor. Und ich kann um 1 Uhr nachts nach Hause kommen oder um 2:30 Uhr morgens. Und meine Frau fragt nicht, wo warst du gewesen, weil sie Angst hätte. Sie weiß, Andreas ist treu. Andreas glaubt an Gott. Und so ist es auch mit der Sanftmut und mit der Selbstbeherrschung, ja? Gott wirkt das in mir, nicht von Natur aus, sondern Gott hat das in mir angefangen und es wird besser, zunehmend. Leute würden, um ihren Charakter zu ändern, ein Vermögen ausgeben. Man nennt sowas Coaching, ja, So, dann gehst du da hin und dann ist dann ein Trainer dort und der provoziert dich und du musst dann immer so Techniken lernen, nicht laut werden, ruhig atmen, Gegenfragen stellen, so Rhetorik und alles Mögliche. Da sind Schulungen, da bezahlen die Leute Tausende von Euro. Ein Chef kam mal zu mir und sagt, Andreas, wie machst du das mit den Menschen? Ob du mit dem Türken redest, der ist total nett zu dir, ob du mit dem Chef sprichst, alle kommen mit dir klar. Wie geht das? Wie machst du das? Bei mir, mein Chef bezahlt ein Vermögen, Tausende von Euro, dass ich zu Schulungen gehe und ich flippe trotzdem immer wieder aus. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, das ist bei mir ganz einfach. Ich mache das nur so, wie Gott es mir sagt. Er sagt, Andreas, du sollst die Menschen lieben. Du sprachst eben über die Türken. Geh zum Türken und hab ihn lieb. Du hast nie Ärger mit ihm. Auch ob das ein Türke ist, ob das ein Moslem ist, ob das ein Deutscher ist, spielt gar keine Rolle. Du hast keine Probleme mit Menschen, die du liebst. Wenn du aber komisch bist und ihn komisch behandelst, dann reagiert er auch so. Und dann sagt er, Andreas, wie du mit den Menschen umgehst, das ist Größe. Als ich mich ins Auto gesetzt habe, habe ich das wiederholt. Andreas, so wie du mit den Menschen umgehst, das ist Größe. Da habe ich gedacht, Gott, wie schön ist es, mit dir zu leben. Du veränderst mich. Größe, der hat keine Ahnung, dass Gott in mir wohnt und das in mir bewirkt, diese Frucht. Wunderbar. Leute würden ein Vermögen ausgeben, damit das klappt. Wie viele Psychiater machen Eheberatung? Hätten die Menschen Jesus angenommen, würde Gott durch den Heiligen Geist das bei ihnen bewirken. Und die Ehe würde funktionieren. Ohne Eheberatung. Ohne Kriege. Ohne Techniken. Ohne Coaching. Was alles nur ganz wenig hilft. Das ist Technik. Aber hier wird das Wesen des Menschen verändert durch den Heiligen Geist. Ist das nicht frohe Botschaft, was Gott uns anbietet? Er sagt uns eigentlich, das bewirke ich in deinem Leben, wenn du dieses Angebot Jesus annimmst. Überleg mal, was für ein Leben im Überfluss. Wir Christen leben über dem Durchschnitt. Wir haben viel mehr Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung in unserem Leben. Weil Gott uns verändert, er bewirkt diese Frucht. Er ist auch der Gärtner, der unseren Baum so zurechtschneidet, dass es mehr Frucht gibt. Ich habe jetzt dieses Jahr so viel zu tun gehabt, da haben wir einen so eine Art Mirabellenbaum nicht zurückgeschnitten. Da ging die ganze Kraft nur in Wildwuchs, aber kaum Frucht. Den werde ich nächstes Jahr mal schön zurechtstutzen. Und dann wird auch eine ganz andere Frucht kommen. Ja, und das macht Gott in unserem Leben. Wir haben viel mehr Frucht. Das ist ein Leben im Überfluss. Ich kann euch eins sagen. Eine Frau war mal am Weinen im Auto auf dem Gemeindeparkplatz. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, mein Mann, das funktioniert nicht. Da funktioniert nichts. Nicht ein Bereich im Leben. Der guckt mich gar nicht an. Der guckt alle möglichen Dinge an, aber nicht mich und alles Mögliche. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir uns mal treffen. Ich lade ihn mal ein. Der geht nirgends hin. Da hat sie ein Festessen gemacht und mich eingeladen. Meine Kinder waren damals noch klein und die hüpften da rum. Der war so genervt. Der hat mich mit dem Hintern nicht angeguckt. Dann ging er an mir vorbei zum Kühlschrank, schubst mich zur Seite, als wir am Tisch saßen. Alle sind zu Tisch gekommen, meine Kinder, sie mit ihren Kindern, aber er nicht. Er hat weiterhin Fernsehen geguckt. Dann schubst er mich, holt sich eine Flasche Bier. Kommt zurück, schubst mich nochmal und geht auf den Balkon sein Bierchen trinken. Und dann ist die Frau ausgerastet, sagt, wie gehst du mit unserem Besuch um und so weiter. Biete dem doch auch ein Bierchen an. Und dann sagt er, willst ein Bier? Und ich habe gesagt, ja, gerne. Und da haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich ihn nach Norwegen eingeladen, auf eine Norwegen-Angelfreizeit. Und dann habe ich ihm von Jesus erzählt, er hat sich zu Jesus bekehrt. Wisst ihr, was die Frau mir später gesagt hat? Die kam zu mir und die war am Weinen und hat gesagt, Andreas, ich habe einen ganz anderen Ehemann jetzt. Das ist so schön, wie noch nie im Leben. Er schaut mich an. Er säuft nicht mehr so viel. Er tut mir nichts Böses. Er ist wie ein anderer Ehemann geworden. Wer hat's gemacht? Der Andreas auf der Norwegen-Angelfreizeit mit Psychotricks? Das war Gott in ihm. Er hat Jesus angenommen. Der Heilige Geist hat das bewirkt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ein ganz anderer Mann, weil Gott ihn verändert hat. Das ist frohe Botschaft. Das hat Gott im Angebot. Ich sag mal, jeder, der eine gute Ehe haben will, muss Christ werden. Dann fängt Gott das nämlich an. Und dann habt ihr eine super Ehe. Dann gehen wir weiter. Den materiellen Segen. Mein letzter Punkt. Wir müssen auch jetzt voranmachen. Da heißt es, wer möchte den Bibelvers lesen? Walter, sei so gut.
Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 19.
Genau. Hier sehen wir, dass Paulus etwas sagt, dass Gott den Mangel ausfüllen wird. Eine Frage. Wenn ich Mangel habe und jemand hilft mir im Mangel, wie reich werde ich nach der Hilfe? Ich habe einen Mangel. Ich sage jetzt mal, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, ich könnte es mir nicht leisten. Und jemand hilft mir in meinem Mangel aus. Wie ist es nach der Hilfe? Angenommen, er kauft mir eine neue Waschmaschine und sagt, Andreas, ich schenke es dir. Wie viel habe ich danach an Kohle oder so? Nix. Mein Mangel ist ausgeglichen. Und so macht es Gott oft. Er kümmert sich um unsere Bedürfnisse, aber er möchte uns auch nicht verwöhnen. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Über Kinder, die man verhätschelt. Wer seinen Sohn verhätschelt, macht ihn rebellisch. Ich kenne so viele Söhne, die bleiben, bis sie 50 sind, von Beruf Sohn, weil ihr Vater reich war und bei jedem sofort 500 Euro. Die fahren die dicksten Autos, haben am wenigsten im Kopf. Die schlimmsten Ehen sind nur unterwegs und bauen nur Mist. Entschuldigung, so viele Söhne kenne ich. Wer sie verhätschelt, der macht sie rebellisch. Wisst ihr was? Die ganze Welt wären nur Christen. Wenn Gott im Himmel jedem ein Vermögen und zu Millionären machen würde, wenn sie denn an Jesus glauben, da wäre jeder Christ, weil da kannst du ja machen, was du willst. Wer will nicht diesen Überfluss haben? Gott denkt nicht so. Er möchte uns nicht finanziell reich machen. Er will aber allen unseren Mangel stillen. Und das ist kluge Erziehung, was wir hier sehen. Jesus verspricht seinen Nachfolgern auch keine materiellen Reichtümer. Jesus sagte, dass das Streben nach Reichtum und das Streben nach dem Reich Gottes nicht miteinander vereinbar ist. Er sagte in der Bergpredigt, so sollt ihr nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das kennen selbst gottlose Leute in Deutschland. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist der Gott des Geldes, sage ich mal. Du kannst entweder dem Geld dienen und dein Leben dem verschreiben, wie dieser Chef, der sinnlos bis zum Lebensende nur malocht und Millionen hortet und nicht weiß, wozu und warum er es alles macht. Oder der hätte damit Gott dienen können. Ich gedacht, Mensch, mit seinen Millionen, wenn ich das hätte, was hätte ich da für die Mission gemacht? Was hätte ich Gutes damit anfangen können? Ich war schon fast geneigt zu sagen, hey, ich kenne Gott und ich kenne viele seiner Diener. Du kannst mir die ganzen Millionen geben. Ich kümmere mich darum. Aber das hätte er nicht verstanden, weil er ja dem Mammon dient. Ich habe es nicht gesagt. Das Problem ist nicht der Reichtum selbst, sondern das Streben danach und das Vertrauen auf den Reichtum. Wisst ihr, wie die Körperhaltung derjenigen ist, die sehr reich sind, auch in den Filmen? Schaut mal, wie die ganz Reichen sitzen. Da sitzen sie dann so selbstherrlich. Viele haben dann so eine dicke Zigarre, weil das passt zu einem Reichen, ne? Cooles Gesicht, Mundwinkel nach unten. Sie sind selbstbewusst, dass sie reich sind. Können sich alles leisten. Die machen nur so und werden bedient. Sie verlassen sich auf ihr Geld. Sie wissen, sie sind steinreich. Und Gott wusste, dass wer diesem Geld wie Gott vertraut, dass man dann nicht in der Lage ist, Gott, dem wahren Gott, zu vertrauen. Und deswegen sagt Jesus, es gibt ein Ausschlussverfahren. Entweder du vertraust deinen Fähigkeiten, deiner Begabung, deinem Geld, deiner Gesundheit, oder du vertraust Gott. Du kannst nicht gleichzeitig Gott vertrauen und deinem Geld. Und wisst ihr, wie die Christen sitzen in ihrem Sitz? Sie wissen, alles, was ich habe, habe ich von Gott. Sie wissen, sie nehmen nichts mit. Sie sind nicht selbst herrlich, sondern ihre Haltung ist demütig und nicht so. Bauch nach raus und ne, selbstherrlich, reich, ihrem Geld vertrauend. Der Christ, der weiß, da ist Gott, der hat mir alles gegeben. Und ich möchte gut mit meinem Leben umgehen. Ich möchte anderen ein Nutzen sein. Ich will Liebe transportieren. Ich möchte helfen, wo ich kann und nicht selbstherrlich sein. Das ist eine ganz, ganz andere Haltung. Und deswegen hat Gott den Christen nicht versprochen, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr reich. Es gibt einige Religionen, die das behaupten, ja, aber wir sehen das in der Bibel nicht. Aber Gott wird uns helfen, wenn wir Probleme haben, wenn wir einen Motorschaden haben, wenn wir uns verletzt haben. Er wird uns helfen in unserem Mangel. Und das ist doch gute Botschaft, dass wir einen Helfer im Himmel haben. Und Jesus selbst ist ein Helfer. Was bist du von Beruf? Oh, dann nehme ich immer ganz gerne den schönsten Titel, den ich habe. Weißt du, was Jesus war? Er hat sich selbst der Helfer genannt. In der Bibel, in den Psalmen hören wir immer wieder, Gott ist ein Helfer. Keiner würde gerne seinen Hilfsarbeiterstatus rauskehren. Ich bin Helfer. Ich bin Produktionshelfer. Das sind die, die die Mülleimer immer raustragen müssen. Gott aber ist der König aller Könige, der Schöpfer, der alles, was es gibt, gemacht hat. Der den Seinen aber hilft. Was für eine Liebe muss das sein? Was für eine Liebe, dass er mich, kleinen Wurm, unterstützt und hilft. Wenn ich schreie und sage, Gott, helf mir, ich weiß nicht weiter, dass er mir hilft. Ich hatte letztens ein Dilemma. Da kam ich rein in ein Problem, ich will es nicht ausweichen, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Entscheide ich mich so, kriege ich von der Seite eins drüber, entscheide ich mich so, kriege ich von der anderen Seite eins drüber. Das gibt's wie beim Schach, ne? Geht's von beider Seiten nicht mehr. Da habe ich gebetet, Gott, helf mir. Und dann kamen die Leute, Andreas, wie entscheidest du? Und dann habe ich gesagt, Gott, ich will nicht entscheiden. Entscheide du das für mich. Ich weiß nicht, was ich denken soll. So habe ich gebetet, einige Tage. Und Gott hat das Problem von sich aus einfach aus meinem Leben rausgenommen. Es hat sich von sich aus geklärt. Wunderbar. So hilft er mir im Praktischen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ist das nicht schön? Gott kümmert sich um mich. Auch um meinen materiellen Segen, wenn ich Mangel habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich einen Motorschaden habe. Gott kümmert sich um mich, wenn ich ihm vertraue. Wenn ich aber da sitze, mit ganz großer Selbstbewusstsein und meinem Weinglas oder ich weiß nicht, kaum einer hat diese Zigarren dort, ja, finde ich auch ein bisschen oberarrogant. Aber wie oft verlassen wir uns auf das, was wir haben? Und wie schön ist es, wenn man sich auf den verlässt, der wirklich hilft. Ein ganz persönlicher, lieber Gott, der für die Rettung, für die Beziehung, um mich in den Himmel zu holen, seinen Sohn geopfert hat. damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was für ein persönlicher Gott. Liebe Freunde, und an so einem Angebot möchte ich nicht vorbeigehen. Denn ich bin kein Narr, oder zumindest ich möchte es nicht sein. Ich möchte das Angebot verstehen von Gott, möchte Jesus annehmen, damit ich in diesen Segen hineinkomme, von dem wir hier geredet haben. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Bei Gott gibt es wahre Freude. Liebe Freunde, je mehr ein Mensch versucht, sein Glück für sich zu verbrauchen, umso mehr entfernt es sich. Wahre Freude gibt es nur bei Gott. Und Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Seid nicht solche Narren wie die, die ich eben alle genannt habe, diese reichen Kerle, die sich darauf verlassen haben und nichts mitgenommen haben. Arm sind bei Gott. Wahre Freude gibt es nicht im Geld, nicht im Hobby, nicht im Körperkult, nicht in der Gesundheit, was die Leute sich in Stress machen. Ich habe Videos gesehen, die sind ja nur noch am Abnehmen und nur noch am Rennen und die denken, das sind Knechte ihrer Ideologie. Das ist ja absolut wahr. Das ist Sklaventum, was sie sich da freiwillig reinziehen. Aber sie sind am Ende nicht froh. Du kannst dich in egal was reinsteigern. Wahre Freude gibt es bei Gott. In Fülle. Dann der zweite Punkt, ewiges Leben. Wir sind ja alle jetzt sachkundig. Wo gibt es ewiges Leben im Angebot? Bei wem? Bei Maggi oder Knorr? Oder bei wem gibt es ewiges Leben? In der Religion, in der Philosophie, im Geld? Bei Gott allein. Ewiges Leben. Und wir haben festgestellt, ist es garantiert? Ja, bei denen, die Jesus haben, ist es garantiert. Und nicht ein niemand weiß, ob man in den Himmel kommt. Das sagt man in Kirchen, die Bibel nicht mehr lesen, die ihre eigene Lehre drüber setzen. Aber wir haben es gesehen, es ist garantiert, sondern ewiges Leben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das garantiert die Bibel an so vielen Stellen. Und die Sicherheit ist nicht in uns, sondern in Gott begründet. Er garantiert es. Er ist der Garant, dass ich in den Himmel komme, wenn ich an Jesus glaube. Nicht, weil ich so fromm bin und so toll bin. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir gesehen, dass es ein Leben im Überfluss gibt, wenn wir bei Jesus sind. Ja, da haben wir gesehen, wir können uns laben an den geistlichen Gütern. Mit dem Strom deiner Freude oder Wonne tränkst du sie. Ein großer Strom geht durch der Freude haben wir im Leben. Und ich wollte mal so fragen, stell dir mal vor, Felix, eine Frage. Wenn du deinen Mund an den Strom tust und dich am Ufer beugst und ein bisschen davon trinkst, wird der Strom der Freude kleiner, dadurch, dass du jetzt ein bisschen was getrunken hast? Der hört nicht auf. Deswegen wird von einem Strom der Wonne für diejenigen gesprochen, die in Christus sind. Der hört nicht auf. Da können sich Tausende und Milliarden an diesem Ufer, an dem Strom laben und er wird nicht weniger. So viel Freude gibt es bei Gott. Ein schönes Bild. Aber nur bei Gott. Schauen wir das an, was die anderen im Angebot haben. Die sind Sklaven ihrer Ideen, ihrer Ideologie, ihres Hobbys vielleicht, ja, Jagd oder was weiß ich, und enden im Chaos des Lebens. Aber hier gibt es Freude im Überfluss. Wie wunderbar ist es doch bei Gott. Dann geht es weiter zu dem materiellen Segen, den wir haben. Ja, Gott wird uns helfen in allen Problemen, die wir haben. Aber er wird uns nicht, ja, uns ist nicht verheißen, dass wir reich werden. Sonst wäre die ganze Welt alles Christen, weil für den Glauben an Jesus wirst du Milliardär. Ne? Und dann kannst du ja dein Unwesen noch böser treiben. Es gibt so viele böse Menschen. Stell dir mal vor, die hätten auch noch mehr Geld. Da hätten sie ja noch mehr Möglichkeiten, Böses zu tun. Das ist furchtbar. Da bin ich sehr froh. Aber wir haben Hilfe bei Gott. Gott ist unser Helfer, wenn wir an Jesus glauben. Oh, ich habe einen Punkt übersehen. Noch ganz kurz davor. Die Frucht des Geistes. Genau, machst du das nochmal? Eine weiter, Ernst, eine weiter runter. Ja, die Frucht des Geistes. So, da, genau, noch jetzt wieder hoch. Genau, die Frucht des Geistes. Gott verändert unser Leben. Ich nehme den vierten Punkt jetzt nochmal. Ich habe den eben übersehen, Verzeihung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Meine Mutter hat mit Recht gesagt, deine arme Frau, weil ich war unausstehlich, das stimmt. Aber dann kam Jesus in mein Leben. Und er ist in mir eingezogen durch den Heiligen Geist und hat diese Frucht in mir hervorgebracht. Sodass meine Kinder es mit mir wunderbar aushalten. Die wollen gar nicht mehr weg, sind Mitte 20, sind immer noch alle bei mir und wollen mit mir noch in Urlaub fahren. Schön, nicht? Ja, also ihr seht, Gott verändert unser Leben. Er macht uns angenehmer, setzt uns zum Segen für andere. Wie wunderbar. Andere würden ein Vermögen ausgeben, dass das in ihrem Leben sich ändert, was Gott in uns bewirkt. Ganz gratis, wenn Jesus in uns lebt, in uns wohnt. Ja, liebe Freunde, damit sind wir zum Ende gekommen. Waren einige Dinge neu von dem, was wir hier besprochen haben? Was meint ihr, Martin? Waren Dinge neu zu erkennen für dich? Ja, man lernt immer Neues. Immer Neues. Genau. Ja, liebe Freunde, ich freue mich, wir sind jetzt zum Ende gekommen, aber nächstes Mal gibt es einen wunderbaren Punkt. Da reden wir nämlich über die Erschaffung der Engel und wie das Böse in die Welt kam. Viele Menschen verstehen nicht, wenn Gott alles geschaffen hat, woher kommt das Böse? Und darüber werden wir uns das nächste Mal unterhalten. Woher kommt das Böse? Was sagt die Bibel dazu? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wer das weiß, der versteht den Gesamtzusammenhang in der Bibel viel besser. Deswegen, ich lade alle ein, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, wenn wir über die Erschaffung der Engel und über den Satan sprechen werden, wie das alles kam, woher das Böse gekommen ist. Ja, euch allen einen sehr schönen Abend noch. Und ich möchte mich bei euch allen verabschieden und ganz besonders auch bei denen verabschieden, die im Internet dabei sind. Gott segne euch. Und bis zum nächsten Mal am Donnerstag 19 Uhr mit dem neuen Thema, die Erschaffung der Engel und des Satans. Alles Gute. Bis nächste Woche. Auch euch. Alles Gute. Bis nächste Woche.